Es gibt kaum Märkte, auf denen vollkommene Konkurrenz herrscht. Es gibt selten die Situation eines Monopols, also einer einzigen Firma, die den Markt beherrscht. Dafür oftmals Oligopole. Bei einem Oligopol teilen sich wenige Anbieter den Markt. In einer solchen Situation hat jeder genauen Überblick über seine Konkurrenz. Das Oligopol ist die am weitesten verbreitete Marktform. Die Erdöl-, die Auto- und die PC-Industrie oder auch Supermarktketten sind gute Beispiele. Ein paar wenige Anbieter bestimmen durch Absprachen den Preis, weil sie darauf aus sind, keine weitere Konkurrenz groß werden zu lassen. Ziel ist also nicht unbedingt die Maximierung des Gewinns, sondern die Erhaltung der Marktposition, das Überleben. Um zu überleben, kalkuliert man das Verhalten des anderen mit ein. Der heute 94-jährige Kurt Rothschild hat schon Anfang der 1940er Jahre zu dieser Marktform, dem Oligopol, geforscht.
Und dann habe ich einen Artikel geschrieben, der die Parallelen gezeigt hat zwischen Kriegstheorien, Theorien der Kriegsführung und der Politik mit der ökonomischen Situation in einer oligopolistischen Welt. Und dieser Artikel hat deshalb Erfolg gehabt, weil er klarer die Strukturen gezeigt hat des Oligopols. Hat man ja immer auch ein bisschen Glück, der hat eingeschlagen, der wurde dann übersetzt und wieder abgedruckt und so weiter.
Und gehört seither zur Oligopolliteratur. Der Preis wird in einer oligopolistischen Situation nicht von Angebot und Nachfrage bestimmt, denn es kommt zu Preisabsprachen. Man hält Reserven, um mögliche Konkurrenz aus dem Markt drängen zu können. Die Annahme, dass auf Märkten perfekte Konkurrenz und Vollbeschäftigung herrsche, ist aus der vorindustriellen Zeit, in der die Menschen produziert haben, so viel sie konnten, erklärt der ehemalige Rothschild-Schüler Alois Guger vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut.
Die Bauern haben ihr Land bestellt, im Wesentlichen hat das Wetter bestimmt, wie groß der Output war. Und dann sind die Güter auf den Markt geworfen worden und haben einen Preis gehabt. Ganz anders die Industriegesellschaft. In der Industriegesellschaft wird der Output genau geplant. Man weiß, was man produzieren will, denn man schätzt ab, was könnte die Nachfrage sein, was kann ich zu einem bestimmten Preis absetzen. Und dann schlägt man auf die Kosten einen bestimmten Markup sozusagen drauf, das heißt einen gewissen Gewinnaufschlag. Aber man ändert den Preis nicht sofort, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Im Gegenteil. Wenn Sie heute ein Auto bestellen wollen, dann heißt, Sie haben eine gewisse Lieferzeit und Sie können ruhig sagen, Sie zahlen um 1.000 Euro mehr, werden Sie es auch nicht früher kriegen. Wenn Sie ein bestimmtes Auto wollen mit Automatik oder so, können Sie vielleicht ein halbes Jahr warten, obwohl viel produziert wird bei uns. Aber es wird ganz genau geplant produziert. Und das war bereits die Welt, wie Rothschild die Preistheorie entwickelt hat, die eher in die industrielle Ökonomie passt.
Kurt Rothschild dachte und denkt die Wirtschaft sozialwissenschaftlich, nicht als Naturwissenschaft, und er dachte und denkt interdisziplinär. Soziologie, Politikwissenschaft und Psychologie sind für ihn enorm wichtig, um die Wirtschaft als gesellschaftliches Teilsystem richtig begreifen zu können. Kurt Rothschild hat mit seinem Artikel über die Oligopoltheorie im Jahr 1946 als einer der ersten darauf hingewiesen, dass man aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen möglicherweise mehr Erkenntnisse gewinnen kann, als wenn man ausschließlich ökonomische Bücher durchforstet, sagt Herbert Walter, Leiter des Instituts für Arbeitsmarkttheorie und Politik an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Man muss ja sagen, dass die Generation der Ökonomen, die seine Generation ist, einfach auch diese große historische Erfahrung der Weltwirtschaftskrise nie vergessen hat. Und daher natürlich eine selbstverständliche Skepsis gegenüber einer einfachen, dogmatischen, simplen, markttheoretischen Heilslehren hatte. Es gab und gibt aber zu diesem mechanistischen Marktkonzept, das die ökonomische Theorie beherrscht in vielen Teilen, noch immer keine geschlossene Alternative, aus dem heraus man gewissermaßen die Welt verstehen könnte. Und Rothschild war Zeit seines Lebens, würde ich meinen, ohne dass das jetzt kritisch zu verstehen ist, ein Eklektiker. Er hat sich einfach aus den theoretischen Konzepten, die es irgendwo gegeben hat, die Bestandteile herausgeholt, die für ihn in diesem Fall, für diese Fragestellung relevant erschienen sind. Und das ganz ohne Berührungsängste mit verschiedensten Ansätzen. Thank you.
Kurt Rothschilds Einwände gegen die vereinfachten Modelle der neoklassischen Ökonomie, gegen eine Sicht, die von selbstregulierenden Märkten ausgehen, werden nach wie vor kontroversiell diskutiert. Selbst in Australien. John King, Professor an der australischen La Trobe University.
In economic theory, the attempt to model price determination under oligopoly is still an important and controversial area of research.
Sein Versuch der Preisbestimmung in oligopolistischen Situationen ist in der Theorie nach wie vor ein großes und umstrittenes Thema. Heute sind seine Ideen relevanter als je zuvor. Seine Philosophie ist der Pluralismus. Unsere Gesellschaft ist komplex und wir brauchen mehrere verschiedenartige Theorien, um diese Gesellschaft zu verstehen, meint Rothschild. Dieser Standpunkt wird sein größtes Vermächtnis sein.
This last position, I think, will be his greatest legacy.
Kurt Rothschild verstand die ökonomischen Theorien immer als Werkzeuge in einem Werkzeugkasten, derer er sich je nach Bedarf bedienen kann. Der Rothschild-Schüler Josef Falkinger, heute Dekan der Universität Zürich, erinnert sich an einen Vergleich, den Rothschild gerne anstellte.
Dass ein Ökonom jemand ist, der quasi wie ein Kriminalinspektor einfach Indizien sammelt, mit den verschiedensten Methoden sich annähert, um herauszufinden, wie ist es. Beispielsweise, ich erinnere mich, dass er viel gehalten hat, auch von journalistischer Recherche. Eine gute journalistische Recherche hätte in der Produktion von Fakten, die ja der Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Analyse sind, auch so viel Wert wie eben ein ökonomischer Datensatz, der irgendwo in einem statistischen Amt aufbereitet wurde.
Wenn nun nicht davon ausgegangen wird, dass es vollkommene Märkte gibt, sondern eben auch Oligopole, so hat das Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik. Es eröffnet mehr Spielraum für jeden Einzelnen, meint Josef Falkinger.
Aber natürlich auch Spielraum für die Politik, weil Themen wie soll man regulieren, ja oder nein, dann sich erst stellen. Beim vollkommenen Markt stellt sich diese Frage sowieso nicht. Wenn es ein reines Monopol ist, ist die Frage auch relativ einfach, weil dann hat man die Diskussion, soll man das verstaatlichen, soll man das durch eine Monopolkommission regulieren. Wenn man aber ein komplexeres Marktumfeld hat, wo man sagt, jetzt haben wir 10 Big Player in der Welt, dann ist die Frage, wie reguliert man dort? Also diese Frage wird erst wirklich relevant, wenn man unvollkommene Märkte hat.
Wenn also die Preise insgesamt nicht so flexibel sind wie in der klassischen Wirtschaftstheorie angenommen, so pendeln sich auch die Löhne auf dem Markt nicht von selbst auf ein bestimmtes Niveau ein. Wie aber bilden sich dann Löhne? Wie kann sich ein Lohnniveau ergeben, bei dem die Arbeiter von ihrem Lohn und die Unternehmer von ihrem Gewinn leben können? Das waren die ersten ökonomischen Fragestellungen, denen sich Kurt Rothschild widmete.
Begonnen habe ich während des Kriegs, nachdem ich wie alle Refugees damals interniert war zunächst, wurde ich sehr bald, das verdanke ich meiner Frau, die die Universität überzeugt hat, dass sie ohne mich nicht auskommen werden, weil sie knapp waren an Personal. Viele sind in die Ministerien gegangen. Bin ich an die Uni gekommen als Assistant Lecturer. Da habe ich eben gemacht, was notwendig war, also hauptsächlich Lohntheorie, Preistheorie und allgemeine Makroökonomie.
Aus den Forschungen zur Lohntheorie wurde 1963 dann ein Buch, ein Lehrbuch. Es wurde in viele Sprachen übersetzt und es wurde und wird international an den Universitäten verwendet.
Der Lohn kann als Preis für eine bestimmte Ware, nämlich die wahre Arbeitsleistung, bezeichnet werden. Diese Formulierung könnte vermuten lassen, dass die normale Preistheorie mit ihrer Nachfrage- und Angebotsanalyse völlig ausreichen sollte, um die gesamte Lohntheorie einzuschließen. Das ist jedoch nicht der Fall.
So Kurt Rothschild in seiner Lohntheorie. Der Unterschied zwischen Warenmärkten und Arbeitsmärkten ist der, dass man als Verkäufer einer Ware weniger anbieten kann, also sein Angebot knapp hält und so einen höheren Preis erzielt.
Dagegen hat der Arbeitnehmer viel weniger Möglichkeiten, seinen Faktor knapp zu halten. Denn wenn er keine Arbeit anbietet, hat er keinen Lohn. Er hat also nicht so viel Spielraum, seinen Faktor zu gestalten, sein Faktorangebot zu gestalten. Dann ist das Einkommen zu gering und der Arbeitnehmer kann gar nicht überleben.
Kurt Rothschilds Werke sind heute noch relevant, meint Alois Guger vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut. Ein Geschäftsmann kann statt mit Äpfeln mit Goldbarren handeln. Ein Bauarbeiter kann aber nicht so einfach Steuerberater werden, wenn ihm sein Lohn nicht mehr passt. Eine scheinbar sehr technische Frage, die der Lohnbildung, ist also entscheidend für die Wirtschaftssituation eines Landes. Die Lohntheorie wurde viele Jahre nach Veröffentlichung zu Kurt Rothschilds später Habilitationsschrift. Zurück aus Glasgow wollte er gerne am Statistischen Zentralamt in Wien tätig werden. Doch aufgrund formaler Schwierigkeiten konnte er nicht genommen werden. Am österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut unter der Leitung von Franz Nemschak fand er schließlich eine Stelle.
Das war dann ein sehr schöner Post, ich war sehr gern dort. Und habe natürlich auch gedacht, Universität wäre eine Möglichkeit, aber da war dann mein Kollege der Josef Steindl hier, der also ein weltberühmter Ökonom war, der wirklich Großartiges geleistet hat. Und der vor dem Krieg schon, der war älter als ich, der vor dem Krieg schon im Wirtschaftsforschungsinstitut war, der hat ein Buch, das in der ganzen Welt berühmt war, eingereicht für seine Habilitation. Und das ist abgelehnt worden, weil es in Englisch ist und man ja nicht wissen kann, ob in Deutsch Vorlesungen halten kann, wobei er da hier schon Vorträge gehalten hat. Also, sie haben sich nicht getraut zu sagen, das Buch reicht nicht, weil das hat schon zu gute Rezensionen. Aber ich habe mir gedacht, wenn der das nicht kriegt, versuche ich es gar nicht, ja.
Von einem sehr bürgerlichen deutschen Professor für Wirtschaftspolitik wurde Kurt Rothschild schlussendlich dazu überredet, sich zu habilitieren, also einen Schritt in Richtung Universitätskarriere zu machen.
An der Uni Wien hätte ich nie eine Professur gekriegt. Da war ich zu sehr draußen aus dem Netz, aus der vernetzten Personalpolitik. Aber dadurch, dass Linz dann gegründet worden ist, ja, und da eben auch wieder ein Deutscher dann Rektor geworden ist, der von München gekommen ist, der nichts gewusst hat von all den Intrigen, da ist er nach Wien gekommen und hat mit mir gesprochen, ob ich das machen würde. Ich sag, schön. Und so bin ich halt in die Universität hineingekommen. Ohne Linz wäre das wahrscheinlich nie passiert, ja.
Seit 11 Jahren werden zu Kurt Rothschilds Ehren die Rothschild Lectures an der Universität Linz abgehalten. Das seien sehr angenehme Veranstaltungen, erzählt Wilfried Alzinger vom Institut für Geld- und Finanzpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Der Rothschild kommt immer mit seiner Frau, bis heute noch selbst mit einer Autofahrerin von Wien. Und seine einzige Kondition, die er sich für diese Veranstaltung immer ausringt, ist, dass er keine Dankesrede halten muss, weil er das nicht aushält, wenn er geehrt wird und dann muss er dazu auch noch was sagen. Ja, dann sagt er meistens, also es freut mich eher, dass sich viele nette Leute hier treffen und gehen wir zum Buffet. Aber das ist einfach seine unendliche Bescheidenheit, die wirklich einfach wenig andere Leute kenne, die das so haben. Und ich glaube, dass seine Jugend, die er heute mit seinen 94 Jahren noch aufweist, schon auch von diesem seinem Lebensstil her beruht.